Aber ich glaube, wir müssen jetzt unserem Spiritus Rektor oder sowas kommen lassen, der jetzt die schwierige Aufgabe hat. Er ist ja der Erfinder, sage ich mal, einer Ressourcenwirtschaft. Und die soll als Brückenbau, zwischen den verschiedenen Konstellationen, die wir jetzt gehört haben. Vielleicht versuchen
Sie
das
aber
jetzt
etwas
besser zu erklären.
Danke, Itte. Also, wie die Irmi vorhin, ich komme aus von der Universität für Bodenkultur, bin eigentlich ein Spätberufener dort auch gewesen. Nicht auch, sondern die Irmi wahrscheinlich ganz normal während wir gemacht. Ich habe da 3 begonnen, aber wir haben uns sicher übergrößert, das war 90, habe ich dort aufgehört. Und wir haben auch so ähnliche Lehrer wahrscheinlich gehabt, wie ich so höre, wie sie auch argumentiert hat, haben wir da auch damals schon solche Diskussionen gehabt beim Herrn Professor Hülbusch. Und da hat sehr viele dieser Zwiste schon gegeben, ob nicht Landschaftsplaner denn überhaupt brauchbar sind, denn sie sollen eigentlich, sie können uns zwar lesen aus der Landschaft, aber im Endeffekt sollen sie doch irgendwie doch nicht so wirken, als wenn sie technisch praktisch die Landschaft planen können. Und Natur ist in dem Fall nicht planbar. Also das war halt von manchen dieser damaligen Lehrer, also von einer Argumentation, auch von einem Soziologie-Professor aus. So, weil halt noch mal kurz meinen Seitenblick für das. Ich bin nach dieser Uni bin ich dann, ich war ursprünglich zunächst einmal Objektentechniker, habe dann in der Zeit also Landschaftsökologie studiert, habe dann in einem Büro, Landschaftsökologie-Büro, also in einem Büro in die Oben gearbeitet, wo wir Sachverständigenarbeit gemacht haben gegen Luftverunreiniger von Großbetrieben und habe mich dann aber selbstständig gemacht. Mit einem Spezialfachgebiet von der Wildendatenauswertung bin also zur Landnutzung irgendwie gelangt, weil dort diese Frage von der Vogelschau also sehr immer wieder mich sehr fasziniert hat. Und habe dann über EU-Projekte in die 2000er Jahre noch versucht, hier etliche Projekte zu lancieren, was aber dann nicht gelungen ist. Bin aber 2005 dann zu dieser Gruppe gestoßen, die dann diese systemverändernden Ideen sozusagen schon vorbereitet irgendwie haben. Sie haben Leute seit den 2000er Jahren in Zirkeln diskutiert, circa 60 Leute beteiligt und 2004 zugestoßen. Und 2005 Ende haben sie das als Buch dann insgesamt diese Wende der Titanic herausgebracht und in dem halt das Geldsystem alle gesellschaftlichen Systeme, also gesellschaftliche Situationen, wie wir sie jetzt vorfinden, angekleidet wurden und Änderungsmaßnahmen vorgeschlagen. Am Ende dieser Periode, also das waren 2006, 2007, ist es dann weitergegangen, indem ein Teil sich in der Wissenschaft noch so eine Art sehr ambitionierte, mit sehr ambitionierten Leuten da weitere Diskussionen geführt haben. Und parallel ist dann die Initiative Zivilgesellschaft ins Leben gerufen worden, die also mehr Bürgernähe zeigen sollte und vor allem den Leuten das präsentieren sollten, Teile davon zumindest. Und da ich von Anfang an dabei war, hat mich das sehr fasziniert und will dort die Initiative Zivilgesellschaft noch einmal mit so einem Projekt sozusagen konfrontieren, denn die Initiative Zivilgesellschaft ist ja als eine Organisation nur als Plattform konzipiert und nicht schon die gewisse Lösungen vorschreibt. Denn wir haben uns damals zwar sehr miteinander gekämpft, um in die Präambel schon ganz bestimmte Richtungen vorzugeben, haben aber dann doch sehr viele Leute, die dann wieder weggegangen sind, aus persönlichen Gründen, aus anderen, also aus unterschiedlichen Dingen. Aber jedenfalls ist es eine offene Plattform geworden, wo es nicht darum geht, Organisationen zu bündeln als soziale Einheit, sondern Inhalte und Lösungsinhalte als Projekt dort zu definieren und miteinander als Brückenbau oder als gegenseitige befruchtet, um also dann vorwärts, um da vorwärts zu kommen. Das heißt, ein, zwei Leute haben hier dann eine Idee, können sich dort als Projektnamen sozusagen dort anmelden, um dort bei der Initiative, die als Verein gegründet worden ist, dann dort zu firmieren und unter dem Namen Projekt in der Initiative Zivilgesellschaft auch öffentlich aufzutreten, sodass man nicht ständig eine andere Organisation im Hintergrund haben muss, sondern rein als Staatsbürger oder Staatsbürgerin ganz als Projektinitiative dort tätig zu werden und sich mit anderen zu vernetzen.
Ja, also inhaltlich.
Das war kurz dieser Ausschnitt, wie ich jetzt dazu gekommen bin. Und das Konzept, was dahinter steht, das Kernkonzept, ist ja dort dann nicht mehr transportiert worden ursprünglich. Aber ich habe es dort noch einmal eingereicht und habe praktisch dann dort unter dem Namen Initiative, also unter dem Namen Zukunftsforum Systemwandel, weil es meiner Ansicht nach tatsächlich ein Systemwandel ist, weil er ja etwas an Utopie grenzt. Und vor allem viele sagen so und so, es ist utopisch. Genauso wie man sehr viele sagen, Grundeinkommen ist utopisch. Ne? Obwohl es eigentlich dieses Grundeinkommen ja nur eine Entscheidungsfrage der Bevölkerung ist und nicht utopisch in dem Sinn ist. Utopisch ist höchstens dann, ja, wie könnte es sich weiterentwickeln finanziell, würde sich in der Dynamik dann aus dem Grundeinkommen dann noch ein Geldkreislauf und eine Preisgestaltung arrangieren lassen oder funktioniert das dann noch oder würde das dann irgendwie explodieren, implodieren oder eher? Das weiß man eben dann nicht so genau. Aber jedenfalls der Status quo würde völlig klar für praktisch so ein Grundeinkommen sprechen. Allerdings natürlich ist dieses Grundeinkommen dann ein ganz anderes System, was man dann in der Wirtschaft bis jetzt angewandt hat. Weil, das könnte ich aber dann noch wieder zeigen, ich möchte nämlich nur auf Grundlagen. Also ich möchte hier nicht ins Detail gehen, weil sonst da würden wir uns noch stundenlang aufhalten. Aber ich möchte nur mal sehen, wo sind die Wurzeln, wo ist die Basis von dem? Könnten Sie, vielleicht wollen Sie wo wissen?
Nein,
ich weiß nicht. Ach so, Entschuldigung.
Ich
würde
da stehen und schauen, ich mache dann ein paar Fotos für
die Homepage von Grundeinkommen. Also ich engagiere mich sozusagen sowohl beim Rundentisch Grundeinkommen, als auch mit meinem eigenen Projekt natürlich und habe es derzeit recht gut geschafft, mit dem Initiator, das ist der Klaus Sander vom Rundentisch Grundeinkommen, ein sehr gutes Einverständnis zu haben, um mit dem Konzept dann weiter in die Zukunft zu blicken. Weil einfach die Basis von diesem Grundeinkommenskonzept völlig ident ist. Also was ist das Interessante von dem ganzen Projekt? Dass es hier um leichte Differenzen handelt, wie man Geld mit Geld handelt oder wie man mit dem Geld umgeht und wie man andere Werte dann letztendlich dazu gewinnt, die dann komplementär, also so wirken, nicht, dass sie sich gegenseitig ausschalten gegeneinander, sondern sie wirken eigentlich hilfreich zueinander, dass was Geld für Funktionen hat, gibt es halt ein anderes Medium, was halt andere Funktionen hat. Es gibt viele in der Geldwirtschaft, die immer wieder sagen, gut, ein einziges Geld ist eigentlich in der Funktionalität zu wenig, wir brauchen mehrere Geldarten. Das ist ja diese ganzen Komplementärwährungen, das sind Leute wie die Frau Margaret Kennedy, die eben hier ebenfalls so ein Konzept vertritt oder der Plettenbacher selber Bofa-Absolvent. Und zu mir auf der Bofa-Welt macht jetzt das Time Sozial in Tirol. Entschuldigung, in Oberösterreich, genau. Innsbruck ist der Pfleger, der auch den Tiroler, den Tiroler, Tiroler Stunde, so, auch eine Zeit, die er im Grunde genommen kreiert hat. Also es sind eigentlich Leute, die sehr viel
Zeitgeld, ne?
Ja, das Zeitgeld, die auch eine andere Basis mit Geld umgehen wollen. Okay, also ich schließe nur an dieses BGE. Die Studenten, damals kreiert am Gebäude, entstanden überhaupt diese Demonstration vor 2 Jahren, 2009 war es glaube ich Ende, ne? Da war dieses Plakat groß bei der Akademie der Bildnerischen Künste aufgehängt haben. Man hat aber leider nichts mehr dann letztendlich von dieser Vision gehört, dass es hat wohl in der Studentengruppe eine eigene Grundeinkommensgruppe gegeben, die das dann schon diskutiert hat, aber von wirklicher Forderung, die da hinausgedrungen wäre, gehen wir mit sowas hinaus, da war halt nichts mehr zu sehen, weil es utopisch einfach geht. Ne? Das ist völlig klar. Das ist, darum hat man sich auf einer Ebene dann begeben, die halt in unserem Wirtschaftssystem wieder greift. Ne? Okay. Jetzt möchte ich aber nur ganz kurz an wesentliche so Kardinalpunkte, also auf was geht es letztendlich? Da wird auch immer wieder ein Ökonom, wieder kein Tolle zitiert, der sagt, na gut, wenn in einer begrenzten Welt, wie gesagt, dass daran glauben nur jene, die entweder Idioten sind oder Ökonomen, dass es ein unbegrenztes Wachstum gibt. Aber wenn ich mit Ökonomen diskutiere, stelle ich ja nie fest, dass sie tatsächlich an eine begrenzte Welt glauben. Die glauben an eine unbegrenzte Welt. In dem Sinn, dass sie durch Technologie einfach die Innovation vorantreiben und dann halt langsam einen Planeten nach dem anderen unterobern. Es gibt von denen eigentlich keinen Glauben an eine begrenzte Welt. Und aus dem Grund glauben sie auch an einen Wirtschaftswachstum. Ja. Also, es ist nicht so leicht, die Leute so zu davon so wegzubringen, weil sie einfach glauben, durch Innovation kann man alles machen, durch Technologie geht alles, wir können das alles. Nur so die nächste Generation für die Fehler, die wir machen, vielleicht dann, die werden das schon wieder entwickeln und weiterkommen. Ne? Da brauchen wir uns jetzt zum Kümmern. Das ist es im Endeffekt, diese Situation. Jetzt möchte ich, was würden Sie sagen? Gibt es eine begrenzte Welt? Also würden wir einheitlich oder gibt es irgendeine Gegenstimme, die sagt, wir sind nicht ganz dran glauben?
Das würde man nicht wissen.
Okay, du bist ein sehr kritischer, ich weiß.
Ich muss die mathematistische Weltanschauung aufkriegen und muss die Augen aufmachen.
Wahrscheinlich muss man jetzt dann auch mehr darum definieren, was versteht man eigentlich unter welcher Begrenzung? Ist das jetzt die Begrenzung von welchen Ressourcen? Ist das die Begrenzung von Naturressourcen? Ist das die Begrenzung von nachwachsenden Naturressourcen? Das ist eine Einschränkung natürlich immer mehr. Und dann könnte man eben sagen, gibt es das oder gibt es das nicht?
Also, die Begrenzung, wenn ich konkret werde und wenn ich voll bewusst da bin, wenn ich aber abgehoben bin, dann gibt es natürlich keine Begrenzung. Aber dann habe ich mit der Realität nichts zu tun.
Okay, aber wir wollen eigentlich in der Realität jetzt zu tun haben und wir wollen jetzt, ich möchte es auch noch erleben und ich möchte nicht, dass wir in ein paar hundert Jahren aufwachen, bis endlich vielleicht der Herr Zeilinger seine BIM-Geschichten irgendwo vielleicht sogar in der Makro-Welt eigentlich dann durchbringt und nicht nur irgendwo in der Composite. Also in dem Fall, jetzt möchte ich dadurch ja diese systemische Überlegung nur kurz am Anfang noch einmal spinnen, damit wir auf eine Basis zurückkommen, wovon wir eigentlich leben. Aus der Natur, aus der ist der Mensch hervorgegangen. Er hat letztendlich eine Arbeitswelt entwickelt, eine teilige Arbeitswelt. Es ist zum Teil irgendwann in der Stammesgesellschaft hat es dafür gar keine Gewalt gegeben. Irgendwann ist eine Gewalt ins Spiel gekommen. Das waren alles Gesellschaftsbrüche, das waren Systemwandelschichten. Also, weil manche sagen, es gibt doch kein Systemwandel, es gibt nur kontinuierliche Veränderungen. Aber ich meine, mit bestimmten Definitionen natürlich, wenn man sagt, kann man doch ausgehen, es könnte auch Systemwandel drinnen sein. Ne? Zum Beispiel mit dem Eigentum, in dem vorher hat es überhaupt nur Besitz gegeben. Vorher hat es kein Eigentum gegeben, es hat Nutzung gegeben von Besitztümern. Also außer diese Dinge, was man nicht produziert hat. Ne? Aber sonst da von Grund und Boden gegeben hat, nicht zu schweigen, dass es hier ein Eigentum gegeben hätte. Aber mit dem hat sich das Geld entwickelt, über das Eigentum der Tausch über Geld und wir sind zu einer Realwirtschaft angelangt, die eigentlich ein gutes Leben für alle präsentieren sollte. Ne? Die Wirtschaft sollte uns ja eigentlich zugute kommen. Was bedeutet das aber? Politische Aktionen versuchen natürlich, die vorhergehenden Dinge zu bekämpfen. Die Geldbau schweigt und manche wollen auch das Geld abschaffen, manche wollen sogar den Tauschhandel abschaffen. Sie wollen zum Teil vielleicht sogar gar nicht ungerechtig eine Schenke, eine Schenkwirtschaft, wie die Jennifer Gordon von USA praktisch propagieren und sagen, eigentlich könnten wir, ist es genug da, wir leben in einer Fülle, also wir haben ein nur Verteilungsproblem, wir haben eigentlich unbegrenzt, wir haben sehr viel Vorhandenes da, wir brauchen es nur verteilen. Also, um ein gutes Leben für alle zu erlauben, versucht man nun aus dem heraus ein BGE, um Ausbeutung anderer Menschen zu verhindern. Weil wenn jeder einfach total, wirklich, wenn man sich erinnert, die 1500 Euro pro Monat, wenn das wirklich tatsächlich jeder kriegen würde, mit dem auch tatsächlich kaufkräftig, also nicht nur, dass man sagt, dann wird alles teurer und dann ist das ja wieder nicht der Fall, aber angenommen, es ist so, dann würde ja die Ausbeutung der Menschen untereinander stark zurückgehen. Weil wer würde sich dann noch sagen, ich tue mich doch selber zusammen, mache eigene, verwirkliche eigene Ideen mit anderen, ich brauche mir nicht vorschreiben lassen, dass ich irgendeine Firma gern für irgendwen irgendwas mache, was ich eigentlich gar nicht gern tue, nur damit ich leben kann. Also, da steckt halt diese soziale Befreiung drinnen. Drum im BGE, das ist irgendwo eine Wurzel, die sehr wohl irgendwo eine völlige Wandlung der Gesellschaft in sich trägt, weil durch die Eigenständigkeit der eigenen Person er sich natürlich um die Bekannten und die Freunde, um sein Familienumfeld in der Gemeinde engagieren kann, ohne dauernd immer zu hören zu müssen, das kostet zu viel oder wir müssen jetzt sogar Gemeinde zusammenlegen anfangen, weil alles zu viel Geld kostet. Genau, alles der falsche Weg, was wir jetzt da natürlich vorhaben. Und das war halt das Problem hier.
Darf ich kurz was sagen? Wir würden dann vorschlagen, dass das Arbeitsmarktservice nicht mehr AMS, sondern es würde dann heißen, ein Amt für Arbeit mit Sinn könnten wir einrichten. Da könnten sich die Leute vielleicht auch Anregungen holen, was sie für eine Arbeit machen. Ja.
Bei dem, das ist jetzt aber nur der gesellschaftliche, menschliche Zweig, der dauernd verfolgt wird. Und bei dem immer wieder versucht wird, natürlich über politische Aktionen, Gruppenbildungen, Parteibildungen, kämpferisch sich sozusagen über Gewerkschaftsgruppierungen zusammenzutun, um gegeneinander sich vielleicht Vorteile gegenüber anderen Gruppierungen auch herauszuholen. Das ist die reale Welt, wie wir sie jetzt haben. Und was ist es, aber von was leben wir wirklich? Wir leben erstens einmal vom Bereich über die Arbeitskraft der Menschen, über die Innovation, über die Ideen. Arbeit ist eigentlich, ich komme dann später noch drauf zurück, gibt es eine ganz abstrakte Definition dafür, die überhaupt keiner versteht mehr. Das kann die Arbeit selbst passiert haben. Also im Endeffekt, was übersehen wir bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wir neben der Arbeit und neben der Verteilung von Geld und sonstigen Dingen die Natur brauchen zum Leben. Und das ist immer so verstanden worden, man nimmt sie, was man braucht. Die Natur darf nichts kosten. Die Transporte werden einfach subventioniert, die darf nichts kosten. Natur ist billig, ist verfügbar. Das ist die Devise eben der Volkswirtschaftslehre und das ist es. Und genau dass wir eigentlich unseren Wohlstand aufbauen aus Arbeit, also das ist praktisch Arbeit als Faktor multipliziert mit der Natur, als Zugang zu den Ressourcen, zu den Lebensmitteln, ne, was wir haben. Das ist im Endeffekt der Wohlstand, von dem wir leben. Wenn wir einen davon nicht haben, wenn wir keine Arbeitskraft zur Verfügung haben, weil wir nicht arbeiten können, dann werden wir wahrscheinlich verhungern, sicherlich in uns innerviert. Und wenn wir keine Natur, weil nur lauter Wüste da ist, nutzt uns die ganze Arbeitskraft nicht, wenn wir damit kein Leben hervorbringen können. Also das sind die zwei Faktoren und ein Produktionsfaktor gibt, denn der existiert schon gar nicht. Das ist ja alles ein Kunstwerk sozusagen der Wirtschaft, die einfach versuchen, ja, Kapital und Geld ist ein eigener Produktionsfaktor. Dabei lässt er sich eigentlich ja als gewonnene Arbeit oder auch Spekulation, das ist ja alles, was in diesem Geld dahinter steckt, ist im Grunde genommen die Verkörperung der Gesellschaft ein fiktives Mikrogeld, was eigentlich wir benutzen für Tausch und für sonstige Spekulationsdinge. Dagegen die Natur Die Natur ist was anderes. Und genau das hat bis jetzt noch keiner gemacht, außer Ende des 18. Jahrhunderts. Da haben es Jochen jetzt zu erwähnen, dass entweder der Thomas Paine oder der Jacques Rousseau haben damals schon hingewiesen, dass in unserer Wirtschaft etwas falsch läuft, weil nämlich die Naturgüter mit dem Grund und Boden verkauft wurde, auf den Markt getragen wurde. Und das war eben der Schlägeböckel, der Frägeböckel, im Grunde genommen. Natur kann man schon auf den Markt tragen, aber nur die Produkte, die man daraus gewinnt, aber nicht den Grund und Boden, der eigentlich Bestandteil ist, damit überhaupt was wachsen kann. Also rein nur, wenn man den verödet und umbringt oder durch irgendwelche Giftmittel kaputt macht, dann hat man sehr, sehr lange Mühe, dass man das wiederherstellt. Also um diesen Faktor Natur nicht frei zugänglich zu machen für alle, so wie sie sich glauben, muss man hier einen Sperrregel machen, um diese Ausbeutung zu verhindern. Und genau aus dem Grund brauchen wir eine parallele Werteeinheit. Und diese parallele Werteeinheit geht uns bis heute an. Letztendlich, also um was geht es als Hauptziel? Wir müssen einen Basiskonsens finden, wenn wir mit einem Projekt weiterkommen wollen. Die Grünen haben damals keinen Basiskonzept gemacht und dadurch haben sie sehr viele Richtungen gehabt. Mir hat der Peter Weiß damals geschrieben, hat das damals in den 80er und damals schon an denen deponiert. Macht einen Basiskonsens, genau, von dem ihr euch immer wieder zurückkommt, falls ihr probieren, wenn irgendwo anders hinbewegen. Oder ein Basiskonzept muss da sein. Also ich weiß nicht, wie man genau definiert, sodass hier alle, 95% der Leute mindestens in der Bevölkerung übereinstimmen können, sodass wir dort praktisch mit so einem Projekt vorankommen. Geht es eigentlich um materiellen Wohlstand, der heißt Vermeidung von Ausbeutung von Natur und Mensch. Und es geht um ein immaterielles Wohlbefinden und die Zufriedenheit möglichst hoch zu bringen. Also diese beiden Dinge. Also um da auch ein Instrument zu erfinden, was wie Geld eine Erfindung ist, darum geht es, damit man das in den Grund, in einem Grundprogramm festlegt, was nichts darüber aussagt, wie Qualität unter den Leuten dann wiederum in vielen Gremien ausverhandelt wird. Einstellt aber fest, Natur ist nicht verhandelbar. Die Natur, die eigentlich dazu da ist, wo Pflanzen aufwachsen, wo Biodiversität herrscht, das ist eben keine Verhandlungssache, sie hat kein Stimmrecht. Und aus dem Grund kann man sowas machen. Ist es möglich, dass man sozusagen eine nicht verhandelbare Art Währung, wie eben das Geld selbst, das natürlich nur verhandelt wird, dagegen, hier geht es gewisser, das sind andere Funktionen. Und die Funktionen habe ich auch ganz klar aufgeschlüsselt. Das ganze Konzept ist nicht von mir, wie ich gesagt habe. Ich bin nur der Brückenbau, ich versuche in allen anderen Organisationen, das irgendwie versuchen, so reinzubringen, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern sagen, okay, es unterstützt uns, ich habe nichts dagegen, aber wir müssen uns inhaltlich vernetzen, nicht nur im Organisatorischen.
Das Projekt, nicht das Konzept?
Ja, das Projekt. Weil der Hans-Peter Aubauer als Physiker hat ursprünglich über Hermann Daly aus den 70er Jahren entwickelt heraus. Über sehr lange Arbeit und nachdenkliche Arbeit und hat es dann auch veröffentlicht in den USA, in England bei Ecological Economics, dort wo der Hermann Daly auch ursprünglicher Chefökonom bei der Unterabteilung der Weltbank tätig gewesen. Also er hat mit ihm auch gesprochen persönlich und hat sozusagen irgendwie versucht, seine Ideen, die nur grobe Ideen waren, versucht auf eine umsetzbare Art zu bringen, auf irgendeine Schiene zu bringen, wie kann man das umsetzen, was er sagt. Das war eigentlich seit 1977, wo der Hermann Daly Steady State Economy geschrieben hat als Buch. Dass das auch tatsächlich vielleicht umgesetzt werden kann. Also hier nur noch eine kurze Erläuterung, das ist von Hans von Franz Schallhaus, auch sehr, sie haben glaube ich mir sehr viel mit Geld jahrelang beschäftigt, auch in der ATAX Mitbegründer gewesen in Österreich damals einmal. der ist halt davon ausgegangen, ja, die Gier, die treibende Kraft, die führt zum Kapitalismus und dann gibt es halt ein Wirtschaftswachstum und da gibt es beide, da gibt es zwei Richtungen. Die eine sind die die sozialen Spannungen und die anderen sind die Übernutzung von Ressourcen. Und irgendwie ganz oben, so jetzt gar nicht mehr dabei, kommt noch eine Rückkopplung, dass über das vernichtete Land dann wiederum natürlich Kriege induziert werden und so weiter. Also so ist sein Konzept und aus seiner Abschätzung nach, desto tiefer man zu den Wurzeln hingeht, desto schwieriger wird, dass man hier politische relevante Erfolge erzielen kann, weil es zu abstrakt wird. Desto höher oben, dass man ansetzt, desto leichter kann man zwar was verändern, aber man verändert die Basis nicht. Ja, das ist halt seine Art von Herangehensweise gewesen. Und ich habe auch immer gedacht, wer ist das eigentlich gut, dieses Konzept? Ich sehe scheide Ausbeutung von Menschen untereinander, im solidarischen Bereich und Ausbeutung der Natur. Da, auf der anderen Seite gibt es den Sozialbereich mit Arbeit und Besitz oder Eigentum, wie gesagt. Und auf der anderen Seite gibt es die Ökologie mit Nutzung. Das heißt, ökologisch und Nutzung ist eben was anderes wie Besitz, wie Eigentum. Und es gibt das Geld, das der Mensch entwickelt hat, auf der anderen Seite und auf der rechten gibt es gar nichts. Und auf der anderen Seite gehört in ein Ressourcengeld geschaffen. Das eben genau diese Finanzierung sozusagen der Nutzung mitführen sollte beim Wirtschaften, wenn der Mensch untereinander wirtschaftet. Das ist der Grundkonzept von dem Ganzen. Das heißt, die Zufriedenheit und der Luxus, der kann durch Handelsgeld, durch das Geld erzeugt werden. Wer gescheit und wer gut und so weiter ist, der kann natürlich auch im Rahmen von nicht zerstörerischer Auswirkung auf die Natur genauso Geschäfte machen. Aber er kann es auch, wenn er andere damit weder verletzt, weder Menschen damit irgendwie in Missgebiet oder einfach unter Zwang setzt. Und auf der anderen Seite ist die Grundversorgung. Denn die Grundversorgung hat ganz besondere Eigenschaften, die hat Geld nicht. Und aus dem Grund ist das BGE im jetzigen Geldsystem schwierig zu verwirklichen, also auf Dauer. Also ich habe das auch noch einmal analysiert, welche Geldfamilien es gibt und wo es möglich ist, das kommt nicht und wo schwer. Also das ist auch so eine Sache. Okay, und damit kommt es zu diesem Art System Änderung hin zu einer Ressourcenwirtschaft. Man hat eine Grundversorgung, arbeitet nicht mit dem Geld, sondern mit dem anderen, mit der Natur, die nicht verhandelbar ist. Und aus dem Grund hat man ja plötzlich kein Getue um das Geld, wer zahlt das, kein Getue darum, es lässt sich nicht argumentieren, weil der arbeitet, verdient er Geld und der nicht arbeitet, der hat keinen Anspruch drauf. Auch das ist hier hinfällig. Es lässt sich nicht mehr argumentieren, denn die Natur selbst, für das arbeitet der Mensch nicht, denn in das die Natur. Die lässt sich selber, der Mensch ist Teil der Natur. Aus dem Grund lässt sich das schwer argumentieren, der nicht arbeitet, hat keinen Anspruch auf die Grundversorgung. Und deshalb auch meine enge gedankliche Nachbeziehung zur Ernährungssouveränität und zu dem Konzept. Also das ist die Affinität, dass eben davon ausgeht, dass Grund und Boden zugänglich, Nahrung zugänglich sein muss für alle. Und das ist nicht keine Verhandlungssache, sondern das ist sozusagen Recht, das notwendigerweise eingegangen werden muss, wenn es nicht der Fall ist. Und man muss natürlich, damit man das überhaupt schafft, ein Land muss sich einmal bereitstellen, seinen Versuch zu machen. Wenn eines Landes macht, und es dabei hervorgeht, dass es tatsächlich den Menschen glücklicher, zufriedener macht und der Stress und die Ökonomie und die Ökologie sozusagen nicht in diesem zerstörerischen Wahn gezogen wird, dann würde sich sofort Nachahmer finden und nächste Staaten würde es auch einführen. Das ist im Prinzip dieses Konzept. Nicht, dass es in der Welt kennen und gehen muss, was es da bestimmt, weil es da ist das immer das eine, das ist super. Ne? Hier nur eine ganz kurze Frage über Geldwirtschaft. Es gibt nur ein Geld, das zugeht, hat auch die Arbeit und auch die Naturressourcen, es wird alles über Geld, es wird alles eingepreist, es wird alles in Geld gehandelt und man versucht unterschiedliche Methoden dem beizukommen, das BGE versucht man das Verhinderung zu schaffen oder über die Ökosteuer, Förderung, Regionalwährungen und so weiter. Aber alles ist das gleiche Geld im Endeffekt, das wir verwenden. Das ist das gegenwärtige Geldsystem. Das andere behält das interessant. Ich will es einmal neu. Stellt dem aber das parallele Ökokonten-Geldsystem hinzu, wobei das Ökokonten-Geldsystem Zugriff hat zu den Naturressourcen und das Geldsystem hat Zugriff auf die Arbeitsleistung. Also man kann nichts mit Geld sich so ganz einfach, denn jede Ware im Grunde genommen braucht dann auch ein Doppelkennzeichen natürlich mit Geld, so wie Sie jetzt erkennen, und hat auch den Ressourcenverbrauch als Kennzeichen. Und das ist eben der ökologische Fußabdruck, ein sehr geeigneter Maßstab dafür, weil er nämlich alles, was wir tun auf der Erde, auf einen Flächenverbrauch also umrechnen kann. Nur ist ein grobes Mittel, wie das Geld auch nur ein grobes Mittel ist und keineswegs die sozialen Probleme erlöst, sondern es ist einfach ein Pendant zu dem Geld, was bis jetzt fehlt. Und so gesehen, also das ist ja nur mehr einmal die ganz grobe Umreißung sozusagen, was ist das Grundkonzept. Aber wie schaut es wirklich aus, wie man es umsetzt? Das möchte ich jetzt zwar nicht alles mehr erläutern. Man könnte sagen, wir haben auch schon etliche Teilbereiche, die wir mehr oder weniger schon gelöst haben. Es gibt natürlich sehr viele, wo echt Schwierigkeiten sind. Und ich habe natürlich auch sofort, wenn ich mit denen diskutiere, kommen natürlich in Details, wo sofort eingehakt wird und da gibt es Probleme. Und ja, aus dem Grund möchte ich eine Arbeitsplattform, das heißt, die sind entwickeln. Die Arbeitsplattform soll Zugang schaffen zu allen verschiedenen Fachbereichen, zu allen Lebensbereichen und soll abchecken, was bewirkt eine solch eine Anordnung von Parallelwährung, was bewirkt das in den jeweiligen Fachbereichen. Ist das ganz klar? Brauchen wir dazu noch zusätzliche Begleitmaßnahmen? Müssen wir die Gesetze ändern, damit wir das wirklich schaffen? Weil es gibt ja immerhin so viele Dinge, qualitative, das hat ja die Juniore angesprochen. Sie will es natürlich mit den qualitativen Maßnahmen, mit den Verhandlungen schaffen, um durchzukommen. Ich sage ja, natürlich muss man verhandeln, aber das geschieht eigentlich auf der Gesellschaftsebene. Wo ist die Umwelt? Die Umwelt selber ist wieder nicht bilanziert und die ist nicht verhandelbar. Das heißt, nur der eine kleine Rahmen bewirkt eine sehr große Änderung der Freiheit Einzelner, um mitzuarbeiten, um bessere gesellschaftliche Rahmenbedingungen auszuhandeln, weil sie sich nicht mehr unter Druck setzen können. Das ist ja der Grund des Grundprinzips. Und darum sage ich, bedingungsloses Grundeinkommen ist als erster Schritt durchaus möglich, auch wenn ich weiß oder wenn ich vermute, dieses Geldsystem schafft das nicht. Aber es ist ein erster Schritt, eine Ausgangstür aus dem Ganzen. Das ist verlaufen. Das zweite ist die Steuerumlagerung. Das ist ein 10-jähriger Schritt, das Ganze. Hat auch der Hans-Peter Aufbauer durchgerechnet über die Steuerumlagerung, dass 100 Milliarden ungefähr, was wir momentan an Arbeitssteueraufkommen haben, wenn wir das umlegen auf den Ressourcenverbrauch, bewirkt das etwa eine Herabsenkung des Verbrauchs um das 2,5-fache. Also mehr ist nicht drinnen mit dem Geld, was man umlaufen kann, was jetzt momentan durch Arbeitsbesteuerung oder auch Ressourcenbesteuerung. Das heißt, es gibt keine Mehrwertsteuer, es gibt keine Umsteuer, nichts verwendet. Wenn man das alles umlegen würde auf vier Substanzbereiche, elektrisch, fossil, Bodenverbrauch, also Boden im Kilo, rein im Kilo, Umsatz, was man halt dann im Kilo an Materiellen unterbewegt, und Flächenverbrauch. Nur diese vier einfachen, noch handelbaren Möglichkeiten. Und da schlägt er halt ein paar Cent pro Kilo irgendwie auf. Pro Jahr werden 10% umgelagert von dem Ganzen. Und am Ende des 10-jährigen Zyklus ist man plötzlich auf Null. Und dann im letzten Schritt macht man die Mehrwertsteuer Null. Die Mehrwertsteuer ist ja nur so ein Unikum zwischen Arbeit und seiner Mixtur. Das ist ja auch im Endeffekt eine Arbeitsbesteuerung, das ist ja nicht eine wirkliche Besteuerung von das andere. Also damit, und wenn an etwa 10 Jahre, bis dorthin sind wir auch so weit, dass wir die Konzeption sozusagen dieser Ressourcenwirtschaft mit der Parallelwährung fertig haben und dann könnten wir auch technisch das umsetzen. Und dann braucht es diese Steuerung, diese Sache, ist es sonst auch schon auf Null, die Arbeitsbesteuerung, und die andere Besteuerung kann man flach liegen, weil im Endeffekt die Ressourcen dafür, die Mitbilanzierung der Ökologie sonst so über das zweite Währungssystem passiert. Also so das ganze Grundkonzept und so schaut das gesamte Projekt aus, wo eben praktisch im Endeffekt innerhalb einer Grobregelung einer Parallelregelung vorhanden ist. Und dann sollte in all diesen Bereichen die Änderungen und die möglichen Veränderungen, die passieren im Wohnbau, in der Existenz, in der Ernährung, der Landwirtschaft und dann im demokratischen Bereich auch. Was verändert sich dort alles? Und auch in der Demokratie ändert sich dann natürlich das Gleiche, was das gegeben werden würde, dass sich viel mehr damit beschäftigen. Soweit halt diese Entwicklung oder diese Arbeitsplattform und ich möchte 20, 30 Leute am Mittwoch sozusagen zusammen können, wo praktisch alle mehr oder weniger in ihrem Fachbereich dann zu ihren Kollegen diesen Austausch vollführen könnten, wo gibt es Schwierigkeiten, wo müssten wir noch Zusatzregelungen einführen. Und das geht es mir ein bisschen. Und deswegen kann ich dabei sein, da müsste ich jetzt momentan noch mal. Thank you.